Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer bis hierher. Er ist ja noch nicht vorbei. Aber wie gesagt, morgen beginnt das neue Schuljahr. Ja, für manche ist er annähernd vorbei. Und auch wenn wir natürlich jetzt nicht mehr alle zur Schule gehen oder direkt irgendwie mit dem neuen Schuljahr irgendwas zu tun haben, kennen wir alle den schönen Spruch, dass man nicht für die Schule lernt, sondern fürs Leben. Und ich möchte heute über ein Thema predigen, das zu tun hat mit unserem lebenslangen Wachstumsprozess auf dem Weg mit Jesus. Wohlgemerkt, ich vermeide hier ganz bewusst dieses Wort Lernen in dem Zusammenhang, weil so, wenn man Lernen hört, dieses Wort Lernen, dann verbindet man das ganz oft so mit Kopfwissen, mit Klassenzimmer oder Hörsaal. So das geistliche Pendant dazu sind dann halt irgendwelche Predigten oder Vorträge oder Bücher, die man liest. Und solches Kopfwissen hat geistlich gesehen seinen Platz und seine Berechtigung, keine Frage, ich kritisiere das in keiner Weise. Aber bei der Nachfolge von Jesus geht es im Kern um was anderes als Kopfwissen, das man irgendwie ansammelt. Und dann steht man irgendwann vor Petrus im Himmel und muss die Theologieprüfung bestehen, sonst kommt man nicht rein. Nee, es geht eigentlich um was anderes. Im Jakobusbrief, Jakobus 3, steht, wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Also sprich, klug zu sein, Gottes Wege zu begreifen, hängt mit guten Taten zusammen. Oder ein bisschen allgemeiner damit gesagt, es hängt damit zusammen, hat das eigentlich eine Auswirkung auf mein Leben und meinen Alltag, dass ich im biblischen Sinne klug bin und dass ich Gottes Wege begreife? Das ist die entscheidende Frage. Jakobus definiert so ein paar Verse weiter nochmal dieses Wort Weisheit und das unterstreicht doch mal sehr diesen praktischen, diesen Umsetzungsaspekt, nenne ich es mal. Jakobus schreibt dort, die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und in diesem Sinne ist biblische Weisheit nicht so sehr, wie wir das allgemein verwenden. So Weisheit ist ja immer so Urteilsvermögen, so, ja, der hat weise entschieden in der Situation, sondern es geht eigentlich darum, bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, dass im Laufe der Zeit meine Haltung und mein Handeln so verwandelt wird, dass ich Jesus ähnlicher werde. Das ist mit dem biblischen Verständnis von Weisheit untrennbar verbunden. Lasst mich dazu zwei Abschnitte aus dem Kolosserbrief lesen, stehen beide in Kapitel 3. Dort heißt es, jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Was ist damit gemeint, wenn es hier heißt, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden? Jesus nachzufolgen ist immer so ein Zusammenspiel von, wie soll ich sagen, zwei Facetten, zwei Aspekten, zwei Seiten. So die eine Seite ist, dass wir in Jesus einen geistlichen Status haben, der bedeutet, wir sind vollkommen heilig, wir sind vollkommen freigesprochen. Die Fülle aller biblischen Verheißungen steht uns zur Verfügung und dafür ist es vollkommen egal, ob wir seit 5 Minuten mit Jesus unterwegs sind oder seit 50 Jahren und ob wir alles schon ganz toll umgesetzt haben, was in der Bibel steht oder ob wir einfach noch große Baustellen haben im Leben. Das spielt überhaupt keine Rolle für diesen Status, den wir bei Gott haben. Wir sind neue Menschen geworden. Aber gleichzeitig ist es auch ein lebenslanger Wachstumsprozess, so in so all diese Dinge im Leben und im Alltag mehr und mehr wirklich umzusetzen. eben dieses Jesus ähnlicher werden. Und dieses Wachstum, das betrifft unsere persönliche Beziehung zu Gott, das betrifft unseren Charakter, das betrifft die Art und Weise, wie wir den Auftrag leben, den wir von Gott bekommen haben. Das betrifft so dieses ganze Thema Leben aus dem Geist, also sprich Geistesgaben, die Verheißungen, die wir in der Bibel haben. All das ist was, wo wir in einem lebenslangen Wachstumsprozess stehen, diese Dinge mehr und mehr in unserem Leben zu verwirklichen, auch wenn wir bei Gott sozusagen schon diesen Status haben, dass wir vollkommen heilig, vollkommen gerecht freigesprochen sind. Und die Frage, die im engeren Sinne, mit der ich mich heute in der Predigt mit euch gemeinsam Gedanken machen möchte, ist: Wie offen bin ich für Wachstum? Und vielleicht klingt diese Frage in deinen Ohren erstmal fast ein bisschen abwegig, weil ich denke so, die wenigsten Jesus-Nachfolger würden da spontan sagen, nö, also ich will das eigentlich nicht. Und trotzdem ist es eine wirklich wichtige Frage. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, zufällig eher, der hat mir erzählt, so in den letzten Jahren ist sein Leben mit Jesus irgendwie ziemlich flach geworden. So, versteht ihr, wie ich das meine? Also er hatte jetzt in dem Sinne keine große Krise oder irgendwas, aber es war auch irgendwo keine echte Dynamik mehr drin, keine große Leidenschaft, irgendwie nichts mehr Neues, die Luft war raus. Und das hat so sein Miteinander mit Jesus in den vergangenen Jahren zunehmend geprägt. Aber jetzt, diesen Winter, ist ihm Jesus nochmal ganz neu begegnet und das hat wirklich so bei ihm auch, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Feuer angezündet, einfach für sein Miteinander mit Jesus und diesen ganzen, diese Wachstumsgeschichten und all diese Aspekte, die ich vorher aufgezählt habe. Und das war irgendwie echt schön und richtig ansteckend, so zu spüren, wie sehr ihn das verändert hat. Ich meine, so von seinen äußeren Lebensumständen hat sich eigentlich praktisch nichts verändert dadurch, aber da war auf einmal eine Leidenschaft da. Da war eine ganz andere Perspektive da auf seine ganzen Lebensaspekte. Und wenn der von Jesus geredet hat oder von irgendwelchen Dingen, die er irgendwie mit Jesus tut, da haben irgendwie so richtig die Augen geleuchtet. Also das war irgendwie echt schön, so sich mit dem drüber zu unterhalten. Und als es dann darum ging, wie das eigentlich passieren konnte, dass sein Weg mit Jesus irgendwie so flach geworden ist, geistlich gesehen, war so sein eigenes Fazit, ja, irgendwie, das war so ein schleichender Prozess. Irgendwie hat der Alltagskram immer mehr meine Beziehung zu Jesus verdrängt, bis irgendwann halt nichts mehr wirklich an so mit Herzblut übrig geblieben ist. Viele Jesus-Nachfolger, wahrscheinlich die allermeisten, auch gerade die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, kennen wahrscheinlich solche Zeiten, wo es ihnen mal so ähnlich geht, wo sich so der Weg mit Jesus ganz schön flach anfühlt. Ich selber habe das auch immer wieder mal erlebt, so in den 25 Jahren, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin. Und Fakt ist einfach, wenn die Beziehung zu Jesus stagniert, es muss gar keine große Krise sein, einfach wenn es flach wird, wenn es stagniert, dann stagniert auch dieser Wachstumsprozess. Das ist wie so ein Baum, der zu wenig Wasser kriegt. Der muss jetzt deswegen nicht gleich umkippen oder so, aber ein großes Wachstum wird da auch nicht stattfinden. Und meistens ist es in dieser Abflachung, in diesem Prozess so, das ist eine schleichende Geschichte, eher eine unbewusste Geschichte, eben nicht so, dass Leute eine bewusste Entscheidung treffen, also ich will eigentlich gar nicht wachsen in Jesus, sondern da schleicht sich peu à peu was ein ins Leben, was diese Leidenschaft verdrängt. Und wenn man auf einmal feststellt, man ist in so einer Zeit, dann ist das keine Schande, dass es so ist. Und es führt auch nicht dazu, dass Gott einen weniger liebt oder dass das Reich Gottes zusammenbricht oder keine Ahnung was. Aber ich denke, wir verpassen ein ganzes Stück weit geistliche Lebensqualität, die Jesus uns eigentlich schenken will. Ich meine, was ist besser, dass du irgendwie sagst, hey, du hast wirklich deine Augen leuchten, wenn du drüber redest, was du mit Jesus erlebst. Oder du sagst halt so, ich gehe halt in die Gemeinde, weil es dazugehört, aber eigentlich groß begeistern tut mich das nicht. Ich denke, wir selber haben den allergrößten Nutzen, wenn wir da wirklich achtsam mit uns sind und einfach gucken, wie geht's uns da? Ist mein Weg mit Jesus flach geworden oder ist da irgendwo noch was da, was mich begeistert, wo ich einfach merke, hey, da bin ich wirklich unterwegs mit Jesus? Und ich möchte deswegen und so ein paar Dinge ansprechen, drei Dinge ansprechen, wo ich denke, die bringen uns wirklich so ein Stück weit in eine Gefahr, dass unser Weg mit Jesus unbewusst flacher und flacher wird, ohne dass wir das beschließen, aber die Gefahr ist da, dass es einfach passiert. Und die erste Sache, die ich dort nennen will, die ist bereits angeklungen, als ich von diesem Gespräch mit dem Bekannten erzählt habe. Alltagskram ist wunderbar geeignet, einem die Leidenschaft zu rauben. Ich unterstelle mal, dass jeder von uns viel zu tun hat und jeder von uns kennt solche Situationen, wo du im Konflikt bist, dass du jetzt sagst, ich kann jetzt entweder wichtige Dinge tun oder dringende Dinge. Was meine ich damit? Also wichtig sind Dinge, wo du weißt, hey, wenn das schief geht, das hat richtig blöde Konsequenzen. Ehe und Familie ist zum Beispiel so ein Bereich, wo du genau weißt, also wenn du das an die Wand fährst, das wäre echt blöd. Gesundheit ist so ein Bereich. Und unser Weg mit Jesus ist so ein Bereich. Dringend sind alle Dinge, die, ja, sage ich mal, mit so einem gewissen Zeitdruck einhergehen, die einfach gemacht werden müssen bis zu einem bestimmten Punkt, sonst hat sich auch erledigt. E-Mails mit einer Bitte um Antwort sind dringend. Oder das anstehende Referat im Studium ist dringend. Der Kundentermin ist dringend. Und solche Sachen sind auf ihre Art natürlich irgendwie auch wichtig. Aber jetzt im Vergleich, wenn ich sage, habe ich ein gutes Referat oder geht meine Familie krachen, da redet man nicht vom gleichen Level. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen, obwohl wir das genau wissen, dass es nicht das Gleiche ist, wo wir die wichtigen Dinge auf die lange Bank schieben, zugunsten von den dringenden Dingen, die aber halt auch ganz heftig nach Aufmerksamkeit schreien. Es ist gerade echt so viel los, ich habe einfach nicht die Muße. Ich komme jetzt halt gerade nicht dazu, einen schönen Abend mit meiner Frau zu haben. Ich komme jetzt halt gerade nicht dazu, wirklich irgendwie regelmäßig stille Zeit zu machen. Da fehlt mir die Muße dafür. Oder was auch immer du an Beispielen aus deinem eigenen Leben da einsetzen kannst. Und die schnöde Wahrheit ist einfach, wenn wir nicht bewusst gesunde Prioritäten setzen für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben, dann besteht einfach die Gefahr, dass Qualität verloren geht. Oder anders ausgedrückt, dass die Sache halt irgendwie abflacht. Und wenn man das dann noch länger betreibt, dann ist es irgendwann nicht nur flach, sondern die wichtigen Dinge haben so eine Tendenz, irgendwann auch dringende Dinge zu werden. Und wenn die wirklich wichtigen Dinge dringende Dinge werden, ist meistens die Kacke am Dampfen. Das betrifft Ehe und Familie und Gesundheit und so weiter. Das betrifft aber auch genauso die Beziehung zu Jesus. Oft merken wir das eigentlich erst, oder manchmal merken wir das erst, wenn wir so richtig in der Krise stecken und dann merken, hoppla, Gott ist ganz schön weit weggerückt in meinem Leben. Da ist das Wichtige auf einmal dringend geworden. Also was ich damit sagen will, die erste Sache, die uns dazu führen kann, unbewusst, dass unser Leben mit Jesus flach wird, ist der ganze Alltagskram, der uns immer wieder zuschüttet. Eine weitere Sache, die so ein unbewusstes Abflachen auslösen kann, sind Herausforderungen. Verletzungen durch Menschen, Enttäuschung von Gott, wenn wir irgendwie vielleicht schon länger für irgendwas beten und irgendwie hat man das Gefühl, Gott hört dieses Gebet einfach nicht. Lebensumstände, sich lange Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, was auch immer. Misserfolge, hey, ich habe alles gegeben und irgendwie ist anscheinend überhaupt nichts dabei rumgekommen. All das sind Herausforderungen. Und es gibt eigentlich immer drei Arten, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst. Eine Art ist, man kann an Herausforderungen wachsen. Das ist manchmal nicht immer nur so kurz mal entschieden, ich wachse da jetzt dran. Ja, das sind auch solche Prozesse, aber der beste Fall ist, wenn man an Herausforderungen wächst. Und das ist ja so ein Thema, da predige ich öfters drüber, weil ich einfach wirklich, wirklich überzeugt bin, dass es ein ganz wichtiger Schlüssel zur geistlichen Reife ist, wie wir mit solchen Herausforderungen umgehen. Und das ist der beste Fall. Wir wachsen. Eine andere Art, wie man damit umgehen kann, ist auch nichts Geplantes, aber wenn Herausforderungen wirklich über unsere Kräfte gehen, dann kann es passieren, dass wir dran zerbrechen. Das ist die schmerzhafteste Art und Weise, wie man mit Herausforderungen umgehen kann. Hat jemand ein besseres Wort als umgehen? Das klingt jetzt so, ich beschließe es, ich zerbreche dran, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, wenn ich umgehen sage. Und schließlich die dritte Art, wie man mit Herausforderungen umgehen kann, ist, man sagt, man arrangiert sich eben damit. Und sich damit zu arrangieren, das ist noch gar nicht mal per se ungeistlich. Also du kannst die Situation erstmal annehmen und trotzdem wachsen in dem Ganzen, so wie du natürlich auch einen Zerbruch erleben kannst und geistlich gestärkt aus sowas am Ende rausgehen kannst. Also arrangieren ist nicht per se ungeistlich. Aber wenn dieses Arrangieren damit einhergeht, dass man eigentlich im Grunde genommen resigniert ist, dass man aufgibt, oder wenn man Vermeidungsstrategien entwickelt, dann ist man in so einer echten Gefahr drin, dass die Beziehung zu Jesus flach wird. Und was meine ich mit Vermeidungsstrategien? Vermeidungsstrategie heißt, hey, ich lasse mich nicht mehr auf Menschen ein, da wirst du doch nur enttäuscht. Vermeidungsstrategie ist, zu bestimmten Themen, da bete ich nicht mehr, bringt doch eh nichts. Ich versuche gar nicht, was Neues zu probieren, das geht doch wieder schief. Und je nachdem, was du erlebt hast, ist es menschlich total nachvollziehbar, wenn man schmerzhafte Dinge auf diese Art und Weise versucht zu vermeiden. Aber von unserem Predigtthema her, wenn die Frage ist, wie offen bin ich eigentlich dafür, mit und durch Jesus zu wachsen, muss man einfach sagen, hey, wenn ich der Überzeugung bin, ich falle doch eh wieder auf die Schnauze, dann bin ich wahrscheinlich nicht sehr offen dafür zu wachsen. Und in diesem Sinne können uns Herausforderungen an den Punkt bringen, dass wir gar nicht so die Riesenkrise empfinden, aber dass wir einfach sagen, nee, ich arrangiere mich auf niedrigem Niveau, ich erwarte nichts mehr, ich lasse mich auf Dinge nicht mehr ein. Und Dinge, die Jesus mit uns und durch uns tun will, bleiben auf der Strecke. Ein drittes und letztes Beispiel, was dazu führen kann, dass die Beziehung zu Jesus abflacht, ist Erfolg oder Frucht oder Segen. Das ist immer die Frage, wie definierst du das im geistlichen Zusammenhang? Aber ihr, denke ich ja, ihr wisst, was ich meine. Und das klingt vielleicht im ersten Moment ganz schön paradox, zu sagen, wie jetzt also Frucht und Segen führt dazu, dass die Beziehung zu Jesus flach wird. Aber Fakt ist, die Bibel und die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die wirklich erfolgreich waren im geistlichen Sinn und die ihren Draht zu Jesus verloren haben. Und das nicht, obwohl sie erfolgreich waren, sondern ein ganzes Stück weit, weil sie erfolgreich waren und weil es ihnen nicht gelungen ist, auf eine gute Art und Weise mit diesem Erfolg umzugehen. Großen Erfolg zu haben, viel Frucht zu erleben im eigenen Leben, bringt geistlich gesehen zwei Gefahren mit sich, vielleicht noch mehr, aber das sind so die zwei, die mir jetzt erstmal eingefallen sind oder wichtig waren in der Vorbereitung. Das eine hängt damit zusammen, dass jemand, der viel erreicht hat, natürlich auch viel verlieren kann. Wenn es dir gelungen ist, eine Gemeinde mit 5000 Leuten aufzubauen, dann hast du erstmal von deinem Bauchgefühl her mehr zu verlieren als irgendeiner, der halt seit Jahr und Tag eine Gemeinde mit 50 Leuten leitet. Und dass man da eine gewisse Scheu davor hat, viel zu verlieren, das ist ja auch einfach nur menschlich und natürlich. Das Problem dabei, geistlich gesehen, ist, dass Wachstumsschritte meistens mit sich bringen, die gewohnten Bahnen zu verlassen. Weil ich meine, in die gewohnten Bahnen brauchst du nicht reinwachsen, da bist du ja schon. Also wenn du wachsen willst, dann musst du wahrscheinlich irgendwas tun, was du bisher noch nicht schon immer gemacht hast. Und wenn das, was du bisher schon immer gemacht hast, das ist, was den Erfolg gebracht hat, was sichergestellt hat, dass es alles gut funktioniert, dann ist es eine Herausforderung, sich auf was Neues einzulassen, wenn Jesus dich ruft und dabei zu wissen, naja, möglicherweise funktioniert es dann eben nicht mehr, was bisher so toll funktioniert hat. Ich mache ja jetzt was anderes, probiere es anders, einen neuen Zugang, was auch immer. Aber wenn wir nicht mehr bereit sind, uns gemeinsam mit Jesus auf Neues einzulassen, in dem Maße, wie er uns eben ruft, dann werden wir auch nicht mehr wachsen. Und diese Beziehung zu Jesus wird flach werden. Eine zweite Gefahr im Zusammenhang mit Erfolg oder Frucht oder so in diesem Zusammenhang ist so die Gefahr, dass man so einen Stolz als Grundhaltung entwickelt. Und damit meine ich jetzt nicht, hey, da ist was gut geworden, da bin ich jetzt aber echt stolz drauf. Das mögen andere anders sehen. Ich finde es eigentlich nur normal, dass man stolz sein darf, wenn irgendwas richtig gut geklappt hat. Mir geht es eher um so eine Grundhaltung zu sagen, naja, ich bin halt schon auch ein bisschen besser als die anderen, weil sonst hätte der ja auch eine Gemeinde mit 1000 Leuten, wenn der so toll wäre wie ich oder mit 5000 Leuten oder was auch immer. Und was damit auch einhergeht, ist so eine Versuchung, Dinge dann aus eigener Kraft zu tun, weil ich bin ja toll. Und die Gefahr ist vor allem dort, besonders groß, wo so dieses Wirken von Gott, dieser Segen von Gott zusammentrifft mit natürlicher Begabung. Ja, es gibt einfach Menschen, die haben eine echte Begabung zu leiten, ganz natürlich, die können super mit Menschen umgehen, die wären auch tolle Firmenchefs, wenn sie irgendwie Jesus gar nicht kennen würden und wahrscheinlich kriegen die es auch gut hin, eine Gemeinde zu leiten im natürlichen Sinne. Es gibt tolle Musiker, die könnten tolle CDs aufnehmen mit säkularer Musik und das wird wahrscheinlich sich auch auswirken, wenn sie Lobpreismusik aufnehmen und so weiter und so fort. Und der springende Punkt ist hier gar nicht, hey, wir müssen das aber vermeiden, dass wir uns dort einbringen, wo wir auch natürliche Begabungen haben, sondern der Punkt ist, das sind Dinge, da müssen wir besonders achtsam sein. Wie sieht's mit meinem Herz aus? Was macht das mit mir? Bin ich mir dessen im Klaren, dass ich eigentlich wirklich, dass Jesus mein Fundament ist und nicht sozusagen, dass ich so toll bin? Und dort, wo uns das so ein Stück weit verloren geht, dann mag das immer noch sein, dass wir persönlich wachsen. Das mag immer noch sein, dass wir im natürlichen Bereich erfolgreich sind. Aber auf der geistlichen Ebene wird die Beziehung zu Jesus flach werden. Und wenn er nicht mehr das Fundament ist, wenn wir das, was wir tun, nicht mehr zu seiner Ehre tun, sondern letztlich irgendwo zu unserer Ehre. Und sowas kann ganz schnell unbewusst passieren. Es passiert so schnell, wenn du irgendwo in einem Dienst bist, dass du irgendwie mal zurückguckst und merkst, hoppla, eigentlich mache ich das alles aus eigener Kraft. Hoppla, eigentlich tue ich die Dinge gern so, dass die Leute mich beklatschen und sagen, komm doch mal zu uns auf die Konferenz und halt einen Vortrag oder was auch immer. Also da müssen wir wirklich achtsam sein. Ja, drei Bereiche, die ich dort nennen will. Alltagskram, Cloud, Leidenschaft. Herausforderungen klauen Leidenschaft und Leidenschaft und Erfolg ist natürlich super kompatibel, aber das kann trotzdem passieren, dass wir bei aller Frucht, bei allem Segen so ein Stück weit den Draht dazu verlieren, dass Jesus das Fundament ist, dass wir die Dinge zu seiner Ehre tun und in diesem Sinne auch wirklich geistlich Frucht bringen und nicht nur natürlich erfolgreich sind. Die spannende Frage ist jetzt, was tun wir jetzt damit? Also wie kann ich denn jetzt so ein Stück weit, soweit es Menschen möglich ist und mit Gottes Hilfe möglich ist, verhindern, dass ich in so einen Prozess reinkomme, wo meine Beziehung zu Jesus flacher und flacher wird. Und da gibt es zwei Schwierigkeiten dabei. Die eine Schwierigkeit ist, so gerade bei den Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also Alltagskram und Herausforderungen, die sind einfach unvermeidlich. Egal, wie toll du dein Leben organisierst, du wirst immer mit Alltagskram zu tun haben und du wirst immer mit Herausforderungen konfrontiert sein. Da kommst du nicht dran vorbei. Und ich meine, wahrscheinlich kommt man irgendwie dran vorbei, erfolgreich zu sein, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht wünschenswert. Also natürlich versucht man, dass man im eigenen Leben, dass das Leben Frucht bringt, dass das, was dabei rumkommt, dass andere dadurch gesegnet sind. Also auch das ist kein Weg zu sagen, lasst uns doch vermeiden, irgendwie Frucht zu bringen. Das ist die eine Schwierigkeit. Also in diesen Herausforderungen stehen wir einfach. Die zweite Schwierigkeit ist der Punkt, wie vermeidest du eigentlich, in einem Prozess zu sein, bei dem du dir oft überhaupt gar nicht bewusst bist, dass du jetzt und hier gerade drin steckst. Man merkt es ja manchmal gar nicht, es ist keine bewusste Entscheidung, sondern eigentlich erst, wenn du zurückguckst, fällt dir auf, hoppla, ich bin eigentlich nicht mehr so an Jesus dran, wie das früher mal war, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und dann kann ich reagieren und das ist gut und wichtig, aber was kann ich denn tun, um das überhaupt zu vermeiden? Und nach meiner Erfahrung ist so das Allerwichtigste, was man da tun kann, Termine mit Gott zu haben. So habe ich das einfach mal für mich genannt. Und bei Terminen mit Gott meine ich jetzt nicht unbedingt sowas wie eben regelmäßige stille Zeit oder so, das ist natürlich auch super wichtig, sondern ich meine wirklich so Sachen, wo ich sage, zum Beispiel sowas wie die stille Woche im Kloster. Es gibt Leute, die machen das regelmäßig und die sagen, das ist für mich eine Zeit, diese Woche, da habe ich wirklich einen Termin mit Gott, da weiß ich, da klingelt kein Telefon und da muss ich eben den Alltagskram nicht erledigen, da bin ich auch ein Stück weit raus aus allem, was irgendwie an vielleicht an Erfolg oder Herausforderung da ist, so gut es eben geht. Da gibt's eigentlich am besten nur mich und Gott in dieser Zeit. Und wie gesagt, für manche ist es die stille Woche im Kloster und es gibt manche Leute, die sagen, das wäre überhaupt nichts für mich. Es ist wichtig, finde für dich raus, was ist der Weg, auf dem du Gott auf so eine Art und Weise begegnen kannst. Da tickt jeder ein bisschen anders. Gibt es auch ein interessantes Buch dazu, wenn du mehr wissen willst, was ich dir empfehlen kann, kannst mich gerne nachher ansprechen. Aber der Punkt ist einfach, wir brauchen immer mal wieder so eine tiefe Begegnung mit Gott, wo wir uns wirklich ganz neu seine Sicht schenken lassen, wo wir eine neue Ausrichtung bekommen, wo im besten Fall auch neue Leidenschaft entsteht. Und das ist einfach schwierig, so im Alltag zwischen Tür und Angel. Ich habe jetzt 10 Minuten für die stille Zeit. Besser ist es, solche Termine zu finden. Und übrigens sind solche Termine mit Gott auch ein Wachstumsfeld. Also je regelmäßiger man das macht, desto besser wird es einem gelingen, sich in dieser Zeit wirklich auch auf Gott auszurichten. Also will sagen, lass dich nicht sofort entmutigen, wenn du sagst, ich mache das jetzt mal und ich habe das beim allerersten Mal jetzt nicht die krassesten Dinge erlebt. Auch das ist wirklich ein Übungsfeld, ein Wachstumsfeld. Also wie gesagt, das ist nach meiner Erfahrung, nach meiner Überzeugung das Allerwichtigste, diese besonderen Termine mit Gott. Dann gibt's noch 2 weitere Dinge, bei denen die nach meiner Erfahrung einfach eine große Hilfe sind, will ich auch noch kurz ansprechen. Das eine, was eine große Hilfe ist, ist Prioritäten zu setzen und anhand dieser Prioritätensetzung wirklich ganz bewusst Gewohnheiten zu entwickeln. Und dazu gehören natürlich solche Sachen wie stille Zeit und so. Keine Frage, ist eine gute Gewohnheit, die man entwickeln sollte. Dazu gehören solche Sachen wie eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln. Kann man nämlich durchaus auch beeinflussen, ob man sagt, ich habe eine Haltung der Dankbarkeit für das, was ich im Leben habe. Und ich denke, fast jeder Mensch hat Dinge im Leben, für die er echt dankbar sein kann. Oder ob du auf gut Deutsch gesagt eigentlich nur die Scheiße siehst, die wir halt auch alle irgendwie in unserem Leben haben. Das ist eine Gewohnheit, die man entwickeln kann. Und da sind wir jetzt wieder beim Predigtthema, eine Gewohnheit, die ich entwickeln kann, ist eine Regelmäßigkeit, was diese Termine mit Gott angeht. Eben nicht nur zu sagen, ich mache so einen Termin mit Gott, wenn ich auf einmal das Gefühl habe, boah, jetzt wäre es aber mal wirklich wichtig, das zu machen, sondern einfach zu sagen, was auch immer für dich funktioniert, ich gehe eben wirklich einmal im Jahr diese Woche ins Kloster, ob ich jetzt das Gefühl habe, das ist super dringend oder ob ich das Gefühl nicht habe. Oder eben, wie gesagt, was dir hilft. Und für mich ist es so interessanterweise, dass gerade an diesem Punkt Gott auch in der Vorbereitung zu der Predigt total stark zu mir gesprochen hat. Ich habe das so bisher auch oft so gehalten, dass ich gedacht habe, so naja, Termine mit Gott mache ich halt, wenn ich so merke, das ist es echt mal wieder dran. Und ich habe so wirklich gemerkt, wie Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, nee, ich würde dir mal wirklich nahelegen, bring da eine Regelmäßigkeit rein. Und jetzt bin ich einfach im Gespräch mit Gott. Wie sieht es aus? Was wünscht sich Gott dort? Und dann gucken wir mal. Aber ich finde es ganz interessant. Also auch in diesem Fall mal wieder, ich predige nicht nur euch, ich predige mir selber. Und an diesem Punkt Gewohnheiten zu entwickeln, ist einfach super hilfreich. Ich berichte dann von meinen Erfahrungen, aber hoffentlich habt ihr ja dann auch eigene. Eine zweite Sache, die auch total hilfreich ist, ist Menschen das Recht einzuräumen, in das eigene Leben reinzusprechen. Und natürlich ist es eine Frage, die hat total viel mit Vertrauen zu tun, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, es ist echt wichtig und hilfreich. Ich habe in meinem Leben 3 Menschen, zu denen ich irgendwann mal im Lauf unserer Beziehung, unserer Freundschaft wirklich ganz ausdrücklich das Recht eingeräumt habe. Ich habe zu ihnen gesagt, pass auf, du darfst mich nach allem fragen und ich verpflichte mich selber, ich werde dir nie sagen, das geht dich nichts an. Ich werde es dir nicht sagen, wenn du nach einem Konto fragst. Ich werde es dir nicht sagen, wenn du mir fragst, wie geht's euch eigentlich im Schlafzimmer. Du hast das Recht, in mein Leben reinzusprechen. Und das nicht irgendwie aus so einer Gehorsamskiste raus, also den Menschen gegenüber, sondern einfach, weil ich für mich selber erlebt habe, wie wichtig das ist, dass es diese Menschen gibt. Markus Hausner ist einer, einfach als mein Freund, den kennen viele von euch. Ralf Werner ist jemand, der jetzt eben auch mein Leiter ist, aber ich sage jetzt nicht, dein Leiter muss zwingend derjenige sein, dem du das immer das Recht bei allem gibst. Martin Buchwitz ist die 3. Person als mein Mentor. Ich habe es ihnen ausdrücklich gesagt, du darfst mich alles fragen, ich werde dir nie sagen, es geht dich nichts an. Und mein Wunsch und das Ziel des Ganzen dafür ist einfach zu sagen, hey, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, hey, du bist hier gerade in der Gefahr, dass deine Beziehung zu Jesus leidet, dann will ich nicht, dass du dann hinterher halt nichts sagst, weil du denkst, ja, das kann ich doch jetzt nicht sagen, so das was maß ich mir an, sondern nee, von dir, weil ich dir vertraue, wünsche ich mir, ich bitte dich, sprich mich an, frag nach, mach mich sensibel dort, wo Dinge in meinem Leben vielleicht unbewusst passieren, unter denen meine Beziehung zu Jesus leidet, mein Wachstum, mein Dienst. Und es wäre auch einfach nochmal so eine Empfehlung, guckt, ob ihr Leute im Leben habt, wo ihr sagt, da habe ich genug Vertrauen, um ihnen das wirklich auch mal so ein Recht einzuräumen. Es ist super hilfreich. Ja. Wir würden jetzt so in dieser ganzen Thematik sozusagen auch fließend in die Ministry-Zeit übergehen. Und